SRF 2 Kultur. Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Danke. Extrem leise. Eine Sendung von Daniel Theiss.
Ja, den Lärm zu übertönen, das kann schon manchmal recht anstrengend sein. Nicht nur in der Stadt. Auch auf dem Land sind leise Töne und Geräusche oft überdeckt von Zivilisationslärm. Das leise Plätschern des Baches wird übertönt vom Flugzeug, das hoch über einem vorbeifliegt. Das Rauschen des Kornfeldes geht unter im Rauschen der Autobahn, die das Tal durchzieht. Gehen die leisen Töne verloren? Wird es immer lauter bei uns?
So eine generelle Aussage, es wird alles immer lauter und es wird alles deswegen auch immer unerträglicher, würde ich, glaube ich, aus historischer Perspektive so nicht halten können.
Es wird gar nicht immer lauter und noch lauter um uns herum, sagt der Historiker Jan Friedrich Missfelder. Vielmehr habe sich die Wahrnehmung von Geräuschen stark verändert über die Zeit. Mehr dazu später in dieser Sendung. Zuerst zu den leisen Tönen. Zu extrem leisen Tönen. Ich mache mich auf die Suche nach ihnen zusammen mit einem Akustiker. Später nehme ich sie noch mit zu einem Besuchstermin bei einem Mönch. Ein Mensch, der möglichst nur von leisen Tönen umgeben sein will. Geräusche umgeben uns. Sie sind allgegenwärtig. Immer. Verkehrsgeräusche in der Stadt oder im Dorf. Stimmen von anderen Menschen, Schwatzen, Lachen. Spielende und schreiende Kinder. Singende Vögel oder auch nur das Rauschen der Blätter in den Bäumen. Und wenn einmal wirklich gar nichts mehr einen Laut von sich gibt, dann hören wir uns selber. Unseren Atem, das Rascheln der Kleider. Und wir hören, wie das Blut in unseren Ohren rauscht. Es ist nie wirklich still. Und das ist auch gut so. Der Mensch erträgt absolute Stille, nämlich nur sehr schlecht.
Wenn gar nichts da ist, das mögen die Leute nicht so gern. Ich auch nicht.
Kurt Eckenschwiler leitet die Abteilung Akustik und Lärmminderung an der EMPA, dem ETH-Institut für Materialwissenschaften und Technik in Dübendorf bei Zürich. Hier forscht er seit bald 30 Jahren, wie sich Lärm und Geräusche reduzieren lassen. Geräusche sind aber schon wichtig, sagt Kurt Eckenschwiler, weil sie uns Orientierung geben, uns gewissermaßen ein akustisches Bild unserer Umgebung vermitteln.
Unsere Sinne möchten ja immer etwas Abwechslung, also muss es irgendeine Klangumgebung haben. Häufig sind es Naturgeräusche, die als besonders angenehm empfunden werden, die auch fast mit Stille oder Ruhe dann bezeichnet werden.
Sind wir allerdings zu Hause, suchen wir die Ruhe manchmal vergeblich. Wir sind in einer künstlichen Umgebung, wo die eben erwähnten Naturgeräusche kaum vorkommen. Verkehrslärm kann von außen selbst durch geschlossene Fenster eindringen. Und in unseren Wohnungen und Häusern drin haben wir eine Vielzahl von technischen Geräten, die ihre ganz eigene Geräuschkulisse produzieren. Kurt Eckenschwiler:
Wir haben immer mehr technische Installationen in Wohngebäuden. Altbekannt ist die Zentralheizung mit einer Umwälzpumpe. Und wenn die nur ein bisschen falsch dimensioniert ist, muss sie zu wenig oder zu viel arbeiten und das gibt immer Geräusche. Dann haben wir heute Häuser mit Lüftungen und diese Lüftungen können auch unter Umständen unangenehme Geräusche erzeugen. Dann haben wir von draußen natürlich eine Fülle von Geräuschen, die durch die Fenster eindringen, wie zum Beispiel vom Verkehr. Und dieses Brummen geht gut durch die Fenster und das können wir nachher zum Teil unangenehm hören im Raum.
Laute Geräusche wie Verkehrslärm oder die Musikanlage des Nachbarn produzieren eine Lärmbelastung, die nachvollziehbar und messbar ist. Es existieren Grenzwerte, die zumindest theoretisch Abhilfe schaffen sollten. Viel mehr Menschen, als man denkt, sind aber von einer ganz anderen Kategorie Lärm betroffen. Lärm, der so leise ist, dass er nicht einmal gemessen werden kann.
Es gibt viele Leute, die unter leisen Geräuschen wirklich leiden. Das kann bis zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen gehen. Und da kann man sich fragen, wieso gibt es dann keine Grenzwerte dafür? Nur liegen die Grenzwerte eben tatsächlich an einem ganz anderen Ort. Es sind eigentlich laute Geräusche. Man kann das messen, gut messen. Man kann einen Vergleich mit den Grenzwerten machen und dann ist die Sache klar. Der Unterschied von leisen Geräuschen ist, dass wir das nicht können. Es gibt keine Grenzwerte. Wir können sie oft nicht einmal messen.
Das Gefühl der Machtlosigkeit ist hierbei besonders groß. Oft hat man keine Ahnung, woher das stetige Brummen oder der hohe, singende Ton kommen. Kurt Eckenschwiler zeigt mir, wie er an seinem Arbeitsort, der EMPA, die Ausbreitung von Schall erforscht. Wichtig wird es zum Beispiel dann, wenn neue Materialien zur Schallabsorption entwickelt werden. Deckenplatten, wie sie etwa in Schulzimmern oder auch in Büros Verwendung finden. Diese Platten testet Kurt Eckenschwiler dann in den Versuchsräumen gezielt auf ihre schallschluckenden Eigenschaften. Und zu diesen Versuchsräumen führt er mich nun. Zusammen laufen wir durch lange Korridore, bis wir schließlich vor einer schweren Türe Halt machen. Jetzt ist da die schwere Türe zugegangen. Wo sind wir jetzt hier?
Wir sind im reflexionsarmen Raum. Alle Schallwellen, die jetzt von meinem Mund weggehen, kommen nicht mehr zurück von den Wänden, sondern werden geschluckt. Leise Geräusche verschwinden hier praktisch, weil sie einfach nicht durch die Reflexionen noch lauter werden, als sie sind.
Die Materialien an den Wänden und der Decke sind hauptsächlich aus Glaswolle und Steinwolle. Diese wandeln die auftreffende Schallenergie um, und zwar in Wärme. Der Schall wird gewissermaßen geschluckt. Und so ein schalltoter Raum würde wohl manches Geräuschproblem lösen. Nur, es ist sehr unangenehm, da drin zu stehen. Selbst wenn jemand spricht und es nicht still ist, es ist eine dermaßen ungewohnte Hörumgebung, dass ich möglichst schnell wieder hinaus möchte. Weiter gehen wir zum puren Gegenteil des schalltoten Raums. Zum Hallraum. Dieser ist etwa so groß wie ein Klassenzimmer. Zahlreiche Plexiglasplatten hängen mitten im Raum, sie sind mit Drahtseilen an der Decke aufgehängt. Durch ihre spezielle Anordnung erzeugen sie ein sogenannt diffuses Schallfeld. Der Schall geht weg in alle Richtungen und wird wieder von den harten Oberflächen zu einem zurückgeworfen. Der eigentlich eher kleine Raum klingt dadurch wie eine riesige Kathedrale.
In diesem Raum hat es nur Flächen, Materialien, die schallhart sind. Das heißt, sie werfen den Schall zurück. Nur ein ganz kleiner Anteil des Schalls wird geschluckt. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass wenn man hier arbeitet, dass es sehr laut wird. Aber es ist auch interessant, dass sehr leise Geräusche sich aufbauschen und sehr laut empfunden werden. Also man traut sich dann fast wie in einer Kirche auch gar nicht, irgendein Geräusch zu erzeugen.
Mit Hilfe dieser Räume erforscht Kurt Eckenschwiler unter anderem, wie sich leise Geräusche ausbreiten können. Besonders interessant ist dies im Bereich der tiefen Frequenzen. Leise Brummtöne, die zum Beispiel von einer Pumpe stammen können, verbreiten sich in Räumen besonders gut. Die Wellenlänge von tiefen Tönen beträgt nämlich mehrere Meter. Und genauso groß sind meist auch unsere Wohn- und Schlafzimmer. Wegen der ähnlichen Größe treten darum die Schallwellen in Resonanz mit dem Raum, ähnlich wie ein Ton in einem Geigenkörper verstärkt wird. In einem weiteren Versuchslabor werden genau diese Resonanzeffekte erforscht, erklärt der Akustiker Kurt Eckenschwiler.
Hier kann ich jetzt zeigen, was passiert, wenn ein Tiefton in so einen Raum eindringt. Es kann eben sein, dass es Stellen gibt im Raum, wo wir diesen Ton gar nicht hören und andere Stellen, wo es sehr laut ist.
Je nachdem, wo man die Möbel in einem Raum aufstellt, kann man also Geräusche auch gezielt vermeiden. Noch besser ist es natürlich, die Quelle des störenden Geräusches zu finden. Das ist aber oft eine richtige Detektivarbeit.
Ein Fall war so, dass es ein Geräusch dann festgestellt werden konnte, leise, jenseits der Grenzwerte, die Grenzwerte bei weitem eingehalten, aber störend. Woher kommt das Geräusch? Nach einiger Detektivarbeit hat sich herausgestellt, dass es eine Pumpe war, eine Wasserpumpe, Trinkwasserpumpe im Abstand von 200 Metern. Der Schall hat sich durch den Boden ausgebreitet und ist ins Haus eingedrungen und hat dann die Wände des Hauses zum Schwingen angeregt.
Obwohl keine Grenzwerte für leise Geräusche existieren, ist je nachdem das Recht trotzdem auf der Seite des Belästigten. Gemäß dem Vorsorgeprinzip sollen nämlich keine vermeidbaren Geräusche in die Umwelt gelangen. Leise, sogar sehr leise, geht es in der Welt von Daniel Prandini zu. Er ist Mönch im Kloster Fischingen in der Ostschweiz. Dort nennt er sich Bruder Daniel und sucht die Stille. Immer wieder. Seit Jahren. Ich will wissen, was ihn bewegt. Was sucht er genau? An einem heißen Sommertag fahre ich zu ihm nach Fischingen. Ganz am Ende des Thurgauer Dorfes steht das Kloster. Ja, es thront schon fast über der kleinen Gemeinde. Aber Stille? Hier? Das Kloster liegt direkt an einer beliebten Ausflugsstraße, hinauf zu Hulfteck. Sie brausen an mir vorbei, als ich aus dem Bus steige. Daniel Prandini empfängt mich am Klostereingang. Über unzählige Treppen führt er mich hinauf in die obersten Stockwerke des Klosters Fischingen. Was steht da auf dem Zettel?
Da heißt Sendo hier.
Sendo, und das bedeutet?
Der Ort, wo man Sinn übt, sitzt, der ist da oben. Das ist gefährlich im ganzen Raum, der Türbalken.
Gut, danke.
Das ist unser Meditationsraum, der Raum der Stille. Man hat es schon gemerkt, man kommt da rein, lässt die Schuhe vor dem Raum. Ich lasse alle meine Gedanken, meine Beschäftigung vor der Türe und gehe zu mir, ins Innerste.
Bruder Daniel ist noch nicht lange im Kloster. Ein Spätberufener sei er, erzählt mir der 52-Jährige lachend. Früher hat er in Zürich gearbeitet, sei voll mit dabei gewesen, inklusive Kaderposition in einer Firma. Vor 7 Jahren dann sein Eintritt ins Kloster. Nein, nicht weil er die Hektik nicht mehr haben wollte, sondern weil ein zweiter möglicher Lebensweg mit der Zeit spannender schien. Ein Lebensweg, den er schon lange in seiner Freizeit ging. Ein Lebensweg, der geprägt ist von der Suche nach Ruhe und Stille. Das Schmerzen meiner Fußgelenke holt mich wieder zurück. Wir sitzen zusammen in seinem Zen-Raum in Meditationsposition. Daniel Prandini hat das fernöstliche Zen ins Kloster Fischingen gebracht, weil er damit seinem Ziel, der Stille, am nächsten kommt.
Ich bin auf diesem Weg des mehr als 10 Jahre. Am Anfang war das natürlich eine unmögliche Sache, vor allem die Gedanken. Enorm, die Gedanken, die haben eine riesen Macht über uns. Man verfällt heute noch in die größten Gedankengewirr hinein, das kann passieren, das ist ganz normal.
Und wenn alle Gedanken weg sind, dann fühlt er sie, die Stille. Der Lärm der Gedanken in seinem Kopf ist weg. Für ihn ist diese Stille eine Gotteserfahrung.
Jeder Mensch erfährt das anders. Es gibt keine Norm, wie man innere Stille erfährt. Es ist interessant, bei der Meditation wird über alles geredet, bei Einzelgesprächen, aber über ganz alles doch nicht. Es gibt Sachen, die muss man selber erfahren.
Bruder Daniel sieht das immer wieder in seinen Zen-Meditationskursen, die er leitet. Was jemand schlussendlich dabei spürt, ist wohl sehr individuell. Aber der Weg dorthin, der funktioniert für alle gleich. Und klingt eigentlich ganz einfach, denke ich mir.
Ich sage so schön, wie Wolken, die daherkommen. Ah, jetzt sieht man da einen Gedanke kommen. Dann begrüßt man den, sagt, jetzt bin ich meditierend, jetzt lasse ich dich einfach weiterziehen. Schau ihm nach, wie der Gedanke fortzieht. Ich bekämpfe die Gedanken nicht. Die Störung, wie die Autos da vor dem Haus, die bekämpfe ich nicht. Die lasse ich weiterziehen.
Meditation rückt zunehmend auch in den Fokus der Wissenschaft. Studien zeigen, dass Meditation klar messbare physiologische Effekte haben kann. So reichen bereits 20 Minuten tägliche Meditation aus, um nach 2 Monaten bei Versuchspersonen eine klare Veränderung der Genaktivität festzustellen. Und zwar bei Genen, die zur Stressbewältigung aktiviert werden. Stille wirkt auch direkt aufs Gehirn. Hirnregionen, die für Aufmerksamkeit zuständig sind, waren bei meditierenden Versuchspersonen deutlich stärker ausgeprägt als bei Nicht-Meditierenden. Und Bruder Daniel erzählt, es funktioniere eigentlich überall. Meditieren geht zu Hause, im Park und sogar im Straßencafé mit vorbeifahrenden Autos. Die innere Stille lässt sich eben nicht vom Lärm ablenken. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Viel, viel Übung braucht es, bis man sich nicht mehr ablenken lässt von den Geräuschen von außen.
Wir lassen es schnell ablenken. Enorm schnell. Und dann zieht es wieder von unserem Inneren weg, irgendwo hin, wo sie Gedanken so wollen. Der heutige Mensch ist irgendwie Multitask eingestellt, viele Sachen gleichzeitig zu erledigen. Wenn ich Zug fahre, da sieht man eine Person am Notebook, gleichzeitig am Handy, und dann hast du noch so Stöpsel drin zum Musik hören, alles geht gleichzeitig, enorme Leistung. Aber schlussendlich, wo ist man wirklich?
Ja, wir lassen uns schnell ablenken. Ganz besonders durch Geräusche. Die Erklärung, warum dies so ist, ist eigentlich ganz simpel, erzählt mir Marc Brink. Er forscht seit Jahren zum Thema Lärm, ist Dozent an der ETH Zürich und arbeitet beim Bundesamt für Umwelt.
Das Ohr ist ja ein immer offenes Sinnesorgan. Das ist, im Prinzip können wir das nicht schließen, so wie die Augen. Und das Ohr erfüllt ja auch gewissermaßen eine Wächterfunktion, eine Alarmfunktion, also überwacht permanent die Umgebung. Wenn irgendetwas potenziell Bedrohliches sich akustisch ankündigt, ist das Gehör dazu da, um es zu warnen.
Und die Reaktion auf so eine Warnung folgt sofort. Der Körper schüttet das Stresshormon Adrenalin aus. Dies bewirkt, dass die Herzrate steigt und Energiereserven mobilisiert werden. Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, auch wenn dies gar nicht nötig wäre. Ein Überbleibsel aus der frühen Menschheitsgeschichte quasi, wo eine schnelle Reaktion auf ein Rascheln im Gebüsch das Überleben sichern konnte. Heute sind viele Reaktionen auf Geräusche im Prinzip Fehlalarme. Und diese bewirken, dass wir schlecht schlafen oder uns schlecht konzentrieren können. Der einfachste Weg wäre nun doch, wenn ich meine Ohren verschließen könnte. Die Hände draufhalten ist zwar eher unpraktisch, aber vielleicht mit Wachs zustopfen. Das hat doch auch schon Odysseus gemacht, um seine Seeleute vor dem Gesang der Sirenen zu schützen.
Das sind meistens 2 Gründe, die die Person davon abhalten, diese Ohrstöpsel zu benutzen. Die erste Kategorie ist, dass sie berichten, dass sie ihre eigenen Kopfgeräusche hören oder wie das Blut quasi durch den Kopf rauscht und dass sie das als unangenehm empfinden. Das ist der eine Grund. Und der andere, möglicherweise gewichtigere Grund, ist tatsächlich, dass man durch diese Verstopfung eigentlich des Ohrkanals auch diese Wächterfunktion des Gehörsinns ausschaltet. Und viele Personen fühlen sich dabei einfach unwohl.
Das heißt nichts anderes, als dass ich unerwünschte Geräusche einfach ignorieren muss, wenn ich sie nicht abstellen oder vermeiden kann. Die Ohren zuklappen, das geht halt einfach nicht.
Die Geräusche, die ich selber mache, so laut oder leise sie sind, sind meine eigenen. Ich kann sie abstellen, wenn ich will. Aber die Geräusche des Nachbarns, das ist Lärm, immer, wenn ich sie nicht gerne habe.
Lärm sind all die unerwünschten Geräusche, die an mein Ohr dringen. Das sagt Kurt Eckenschwiller von der EMPA, den wir schon am Anfang der Sendung gehört haben. Als wie störend wir allerdings bestimmte Geräusche empfinden, ist sehr subjektiv. Insbesondere auch im Lauf der Zeit, erzählt mir Jan-Friedrich Missfelder. Er ist Historiker an der Universität Zürich und erforscht, wie die Schweiz früher geklungen hat. Vor 200 Jahren zum Beispiel. Da galten noch andere Maßstäbe.
Es gibt einen wunderbaren kleinen Reisebericht eines amerikanischen Reisenden, der über die ländliche Schweiz zieht und berichtet darüber, dass er in jedem einzelnen Dorf, das er bereist habe, das hört, was er den Humming of Progress nennt. Also das Summen, das Klappern von Webstühlen, das Klappern von Spinnrädern und das Klappern von Mühlrädern als das bezeichnet, was er eigentlich quasi in seinem zivilisatorisch zurückgebliebenen ländlichen Amerika vermisst. Nämlich, wenn Sie so wollen, industrieller Lärm.
Industrielärm als Symbol für den Fortschritt. Auch Verkehrslärm ist keineswegs eine neue Erscheinung.
Es gibt schon im alten Rom Maßnahmen gegen bestimmte Verkehrsteilnehmer, die mit Pferdefuhrwerken zu Unzeiten, sprich vor allen Dingen nachts, über das Kopfsteinpflaster der Stadt Rom gepoltert sind. Das zieht sich als Problem sozusagen bis zur Erfindung des Gummireifens in den späten 19. Jahrhunderts durch.
Trotz der neuen Technik mit dem Gummireifen im 19. Jahrhundert werden Geräusche immer öfters als störend empfunden. Die Zunahme der Geräuschquellen führte schließlich zu einem neuen Lärmempfinden.
Viel mehr Menschen leben in viel engeren Räumen, in städtischen Räumen zusammen, produzieren damit mehr Lärm und die Industrien oder die wirtschaftliche Lärmproduktion oder Klangproduktion, Geräuschproduktion ändert sich in dieser Zeit auch. Das heißt, etwa gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzt das ein, was wir unter dem heutigen Lärmbewusstsein ungefähr verstehen würden.
Trotzdem. Der Historiker Jan-Friedrich Missfelder ist sich sicher.
Die allgemeine Aussage, es wird alles immer lauter und es wird alles deswegen auch immer unerträglicher, ist zu pauschal. Und man wird damit der Komplexität der Moderne und des Lebens in der Moderne gar nicht mehr gerecht.
Viele technische Geräte sind nämlich immer leiser. Bereits gibt es ein neues Berufsfeld, jenes der Akustikdesigner. In ihren Labors tüfteln sie daran, dass ein Staubsauger auch wirklich laut genug klingt. Wenn er nämlich zu leise ist, was technisch durchaus möglich wäre, dann akzeptiert ihn die Kundschaft nicht. Weil ein leiser Staubsauger wirkt wie ein schwacher Staubsauger. Gar um Menschenleben geht es bei den Motorengeräuschen von Fahrzeugen. Jan-Friedrich Missfelder:
Trams dürfen nicht zu leise sein. Elektroautos sind ein echtes Problem. Elektroautos, die sehr, 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 sehr leise sind, von ihrem Motorengeräusch her, müssen künstlich, zusätzlich wieder so akustisch präsent gemacht werden, dass sie keine ernste Gefahr im Klangraum der Stadt darstellen.
Ingenieure machen also Produkte wieder lauter, als sie eigentlich sein müssten. Leise und laut sind immer sehr nahe zusammen. Und werden schon immer sehr subjektiv empfunden. Und wenn es mir das nächste Mal zu laut wird, denke ich an Bruder Daniel in seinem Kloster und wie er die Geräusche einfach ausblendet, wenn sie ihn stören.
Extrem leise. Das war eine Sendung von Daniel Theiss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.